Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Meier. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Hochzeitsgesellschaften, die mit Autokorsos ganze Autobahnen blockieren und das Ganze dann mit dem Smartphone fotografieren, sind unser Thema gleich. Außerdem geht unsere Serie zur Europawahl weiter. Wer profitiert in Deutschland eigentlich von EU-Fördergeldern? Wir blicken genauer nach Berlin. Und, Stichwort Klimawandel, südamerikanische Riesenlaufvögel, die Nandus, breiten sich gerade in Nordwestmecklenburg aus. Mitten auf der Autobahn den Verkehr stoppen, um die Reifen mit dicken Karren durchdrehen zu lassen für ein paar Hochzeitsfotos, ganze Kreuzungen blockieren, um dann mit Böllern oder Schreckschusswaffen in die Luft zu schießen. Ausufernde Hochzeitsgesellschaften sind das. Die machen in den vergangenen Wochen und Monaten immer häufiger Schlagzeilen, vor allem in Nordrhein-Westfalen, aber jüngst auch auf der A2 bei Hannover oder in Berlin. Die Polizei stellen solche Aktionen vor große Herausforderungen. Oftmals haben sie es dabei mit Gruppen, vor allem mit türkischem oder arabischem Hintergrund zu tun. Woher kommt dieses Phänomen? Wie neu ist es eigentlich und was motiviert diese Gruppen zu den waghalsigen Aktionen? Peter Hild ist der Sache mal ein wenig auf den Grund gegangen und hat sich dort umgehört, wo es die Menschen möglicherweise wissen könnten.
Es herrscht geschäftiges Treiben an diesem Vormittag auf der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh. Sie wird auch die Hochzeitsmeile genannt, wegen der vielen Brautmodeläden. Hier lebt eine große türkische Community. Bei vielen Hochzeitsgesellschaften, die seit einiger Zeit vor allem in Nordrhein-Westfalen immer wieder Straßen blockieren oder verbotenerweise mit Waffen in die Luft schießen, spricht die Polizei von einem türkischen oder arabischen Hintergrund. Wissen die nicht, dass diese Aktionen in Deutschland verboten sind, frage ich Sufeya Sengin, die einen Brautmodelladen in Marxloh betreibt.
Natürlich wissen sie das, aber die wollen ja immer versuchen.
Das heißt, das ist denen egal, was hier verboten ist?
Also egal natürlich nicht, aber die wollen sein Glück mal versuchen. Solange kein Polizist kommt, wollen die das machen.
Aber gerade vielen Älteren machten solche Aktionen auch Angst, sagt Sufeya Sengin noch. Viele Passanten erzählen mir von einer möglichst großen Aufmerksamkeit, die die Leute erregen wollten, gerade bei einem besonderen Anlass wie einer Hochzeit. Und dass sie Traditionen weiterführen wollten, denn das Schießen in die Luft sei in ländlichen Regionen der Türkei durchaus üblich. Ich bekomme aber auch viele kritische Stimmen zu hören, zum Beispiel von Shabo Aydin. Er ist Mitte, Ende 40 und sucht mit seiner Partnerin gerade nach einem Hochzeitskleid.
Meiner Meinung nach ist es pures Arroganz und Angeberei ist es. Also wenn einer den Autobahn zumacht oder blockiert, um ein Hochzeitsfoto zu machen, für mich also gehört er überhaupt nicht zum Straßenverkehr. Der muss komplett Führerschein entnommen werden und zwar ohne Wenn und Aber.
In der Türkei würden die Feiernden so etwas nicht machen, glaubt Aydin. Doch hier in Deutschland sei der Staat nicht konsequent genug, müsste härter einschreiten. Auch andere in Marxloh können solche gefährlichen Aktionen nicht verstehen, sprechen von Verrückten und Leuten, die herumexperimentieren wollten. Neu sind Autokorsos bei Hochzeiten sicher nicht, doch das Ausmaß habe eine neue Dimension erreicht, sagt die Polizei wie auch Wissenschaftler. Dabei seien die waghalsigen Korsos weniger eine Frage von Religion, Tradition oder Herkunft, sondern eher ein Generationenthema, meint der Berliner Ethnologe und Migrationsforscher Wolfgang Kaschuba.
Mit Tradition wird gespielt, weil Tradition eben auch scheinbar eine Legitimation ist für Regelübertretung. Und in diesem Graubereich, in diesem Zwischenfeld zu testen, das ist das ganz übliche Verhalten von vor allem jungen Männern, aber zunehmend auch jungen Frauen, vom Fußballstadion bis zur Party.
Besondere Anlässe wie Hochzeiten legitimierten für die jüngere Generation einen Ausnahmezustand, der dann auch bewusst ausgerufen werde, meint Kaschuba. In Zeiten der sozialen Medien spielten Events, Aufmerksamkeit und Selbstinszenierung für Jüngere eine große Rolle. Das zeige sich auch in ihrem Lebensstil.
Die jungen Generationen und vor allem die urbanen Milieus haben Vorstellungen von einer individuellen Freiheit, die aber natürlich auch eine Gruppenfreiheit sein kann, die sehr groß ist. Die hohe Ansprüche stellt eben auch an die Toleranz von Mitbewohnern der Städte. Und andere Teile der Gesellschaft empfinden genau diese Freiheit als eine Form der Beliebigkeit, als eine Form der Ungezügeltheit, der Verantwortungslosigkeit.
Grenzen und die eigenen Regeln austesten, wie es vermutlich jede neue Generation tut. Doch den gefährlichen Manövern von Straßenblockaden bis hin zu Pyrotechnik oder Schüssen in die Luft Herr zu werden, sei für die Polizisten oft nicht leicht, sagt Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen.
Das Problem ist die Kontrolle in der Tat, weil diese Dinge geschehen ja meistens an Wochenenden, in Zeiten, wo die Polizei im Wachdienst auch nicht so stark aufgestellt ist, personell. Und hier hat man oftmals auf der gegenüberliegenden Seite einen personellen Überhang. Und es ist schwierig für die Polizei, ihre Maßnahmen da auch konsequent durchzuziehen. So eine latente Bedrohungslage ist da immer vorhanden.
In Nordrhein-Westfalen hat sich bereits der Innenausschuss des Landtags mit dem Thema beschäftigt. Innenminister Herbert Reul will entschieden gegen ausufernde Hochzeitskorsos vorgehen. Doch wie neu und groß das Phänomen tatsächlich ist, darüber muss sich die Politik erstmal einen Überblick verschaffen. Erst seit Anfang April werden solche Vorfälle nun in einer offiziellen Statistik erfasst. Über 100 Fälle sind bereits aktenkundig. Alle Polizeidienststellen in NRW sollen entsprechende Vorkommnisse melden. Für Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei braucht es nicht mehr oder härtere Strafen, um solche Aktionen zu unterbinden, sondern vor allem ein konsequentes Durchsetzen der bestehenden Regeln.
Dann müssen auch die Ordnungsbehörden als auch die Gerichte mitziehen bei der Sanktionierung. Und gerade bei solchen Sachen wäre das härteste Mittel, was sie treffen könnte, der Führerscheinentzug, weil hier die charakterliche Eignung durchaus geprüft werden kann und ich sehe die auch nicht gegeben, wer sich so im Straßenverkehr verhält.
Die Gruppen in ihren Hochzeitsgesellschaften wollen zeigen, dass sie machen können, was und wo sie wollen, sagen viele. Doch diese neue Form der Grenzüberschreitung wollen Polizei und Politik nicht tolerieren.
Auf den Spuren der EU in Deutschland.
Unsere Serie vor der Europawahl. Und heute geht es um Fördergelder der EU. Wer auf Baustellen schon mal die blaue EU-Fahne mit den Sternen gesehen hat, der weiß, dieses Projekt wird durch die EU gefördert. Meistens geht es dabei um Geld aus dem Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE. Der Fonds wird durch Zahlung der EU-Länder gefüllt und je nach Fördersystem bekommen ärmere Länder dann mehr Geld als reichere. Die einzelnen Staaten verteilen das Geld dann weiter. Strukturschwache Regionen in Deutschland bekommen mehr, andere weniger. Anja Nils hat sich in Berlin umgehört, wer in der Hauptstadt Geld aus diesem Regionalfonds bekommt.
Ich merke, dass ich mit dieser Brille jetzt schon nicht mehr Zeitung lesen kann.
Und
jetzt
sollen wir trotzdem nochmal die Stärken überprüfen, auf den aktuellen Stand bringen?
Können das gerne machen.
Hier berät die Chefin persönlich. Christine Drabe ist Augenoptikermeisterin und hat sich zusammen mit ihrem Partner Lars Nagel vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Lieblingsbrille heißt nun ihr eigenes kleines Geschäft in Berlin-Wilmersdorf.
Man muss sicherlich ein bisschen Mut zusammennehmen dafür, aber wenn man nichts wagt, dann wird man auch nichts gewinnen und dann wird man seine Ziele nie erreichen.
Beim Erreichen der Ziele half den beiden jungen Existenzgründern der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE.
Also es ist eine Meistergründungsprämie, womit gefördert werden soll, dass neu erlangte Meister sich tatsächlich ins selbstständige Leben wagen können.
7.000 Euro haben die beiden bekommen. 3.500 Euro aus dem EU-Fonds, dieselbe Summe gab das Land Berlin nochmal dazu.
Also 7.000 Euro und dann als junger Mensch mit 26, also natürlich freut man sich darüber. Das war ein kleines Startkapital, ja.
In der Förderperiode 2014 bis 2020 erhält Berlin insgesamt 635 Millionen Euro aus diesem Fonds, ergänzt jeweils durch Landesmittel in der gleichen Höhe, um damit Investitionen in Forschung und Entwicklung, Maßnahmen zur CO2-Reduzierung, Projekte der Stadtentwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern, erklärt die Staatssekretärin für Wirtschaft Barbro Dreher. Über die Vergabe der Mittel entscheidet letztlich die EU-Kommission. Vorschläge unterbreitet aber das Land und um das Geld bewerben kann sich jeder, dessen Projekt in die Förderkriterien passt. Berlin habe schon viel profitiert.
Ein schönes Projekt ist natürlich die energetische Sanierung zum Beispiel des Tropenhauses im Botanischen Garten gewesen, wo wir gesagt haben, CO2-Einsparung ist uns wichtig. Wir haben die Möglichkeiten, Schulen, Rathäuser bei der Sanierung zu unterstützen. Wenn dann von Öl auf Photovoltaik umgestellt wird. Und wir wollen natürlich all diejenigen unterstützen, die uns auch Menschen von der Arbeitslosigkeit halt in Arbeit bringen.
Wenn auf den Bauschildern die blaue Fahne mit den Sternen zu sehen ist, weiß man, dass ein Projekt durch EFRE-Mittel gefördert wird. Jedes EU-Land bekommt aus diesem Fonds Geld, um damit schwächere Regionen wirtschaftlich zu fördern, erklärt das Wirtschaftsministerium Brandenburg in einem Video.
Aus Brüssel fließen die Mittel an die Verwaltungsbehörden der Regionen, zum Beispiel an das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg. Durch den EFRE ist in der Vergangenheit so schon viel Neues in Brandenburg entstanden.
Der Freistaat Sachsen stellt einige der mit EFRE-Mitteln geförderten Projekte per Video sogar vor. Ein Unternehmen für Aluminiumveredelung in Chemnitz hat 83.000 Euro Fördermittel bekommen, um für seine energiezehrende Produktion eigenen Strom und Wärme zu erzeugen, erzählt Erik Müller von Alucolor.
Wir haben in 2 Mikrogasturbinen investiert, das sind so circa 250.000 Euro gewesen, aus dem Grund heraus, weil wir damit zukünftig unabhängig von Stromanbietern sind. Wir sind wettbewerbsfähig und haben dann noch als Nebeneffekt unsere Qualität verbessert.
Nicht alle geförderten Projekte sind erfolgreich. Wenn Pläne innerhalb der Förderperiode nicht verwirklicht werden können, kann das Land Ersatzprojekte nennen, erklärt Barbro Dreher.
Und da wir immer mehr Anmeldungen haben und Wünsche, konnten wir auch immer nachsteuern, sodass wir unsere Gelder tatsächlich immer richtig abrechnen konnten. Wenn das Unternehmen dann trotzdem das nicht schafft, dann ist es ein Versuch gewesen, ist aber nicht unrechtmäßig. Wir wollen ja jeden zum Nachdenken und zum Initiative ergreifen animieren. Er darf auch scheitern, weil es gibt ja keinen Zwang zum Erfolg.
Ein Schwerpunkt in der kommenden Förderperiode wird wahrscheinlich die wirtschaftliche Unterstützung der Regionen in Deutschland sein, die vom Kohleausstieg betroffen sind, vermutet Barbro Dreher. Berlin werde aber aufgrund der vergleichsweise hohen Arbeitslosigkeit auch nicht leer ausgehen. Christine Drabe und Lars Nagel von Lieblingsbrille denken inzwischen darüber nach, ob sie irgendwann einen Arbeitsplatz schaffen könnten. Dann würde es nochmal einen Zuschuss von der EU geben.
Unsere Serie zur Europawahl. Spuren der EU in Deutschland. Sie können alle Beiträge der Serie nachhören und nachlesen unter deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Bis zu 1 Million Arten von Pflanzen und Tieren sind akut vom Aussterben bedroht. So war es gestern im Bericht des Weltbiodiversitätsrates zu hören. Ein dramatischer Befund. Und die Hauptursache dieses größten Artensterbens in der Geschichte der Menschheit ist der Mensch. Menschengemacht ist übrigens auch das Wandern von Arten in neue Klimazonen und fremde Länder. Zum Beispiel macht sich zurzeit in Nordwestmecklenburg ein großer Laufvogel breit, der eigentlich aus Südamerika kommt, der Nandu. Der Nandu sieht ganz ähnlich aus wie ein Strauß, er steht unter Naturschutz und macht den hiesigen Bauern so seine Probleme. Silke Hasselmann über den Einwanderer aus Übersee.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat der Raps zu blühen begonnen. Und dort, wo Bauer Reinhard Jahnke Rapssaat ausgebracht hat, duftet es mittlerweile aromatisch nach den gelben Ölpflanzen. Doch Jahnkes Freude ist getrübt. Sein Raps könnte nämlich noch dichter stehen. Doch vor allem im Herbst und im Frühjahr, wenn die Pflanzen noch jung sind, trampeln große Vögel darauf herum. Und nicht nur das.
Also zum einen laufen sie rüber mit ihren großen Füßen, treten auch alles platt, besonders wenn es nass ist. Aber sie fressen auch. Und sie fressen speziell leider auch nicht an der Kante die Außenblätter ab, sondern in der Mitte den Spross, die Blüten, also woher die Blüten rauskommen. Das heißt, die Pflanze wird nachhaltig geschädigt und wird nie mehr eine ordentliche Pflanze werden.
Allein im März zählte Jahnke täglich 40 bis 60 Nandus auf seinen Feldern rund um Utrecht, wo er ca. 200 Hektar Land bewirtschaftet und lernen musste, auch Zuckerrüben gehören zu den Lieblingsspeisen der Nandus, die sich rasant vermehren und deshalb immer mehr Futter brauchen. Die Folgen spürt auch Landwirt Hans-Friedrich Grube.
Hier kann man ganz deutlich sehen, dass die Nandus eben nur die eine Bewegung machen und das sind diese Fressbewegungen und das machen sie den lieben langen Tag lang. Das ist aber das tägliche Bild.
Aber erst seit ein paar Jahren. Die ersten in einem Gehege bei Lübeck gehaltenen Tiere waren Ende der 90er Jahre ausgebrochen und wanderten Richtung Südwesten. Sie passten sich ihrer Umwelt an, zeugten Nachwuchs und wurden in Nordwestmecklenburg heimisch. Heute leben deren Nachfahren auf einer Fläche von rund 100 Quadratkilometern nördlich von Ratzeburg in der Nähe des Biosphärenreservates Schalsee. Kein Wunder, findet der Ranger Mario Axel.
Hier ist natürlich für Nando ein Schlaraffenland, ein stetig gedeckter Tisch. Das sind gute Böden hier. Hier werden Zuckerrüben und Raps angebaut und darauf haben sie sich einfach spezialisiert. Und es ist natürlich auch so, dass die hier in unmittelbarer Nähe auch ihre Bereiche haben, wo sie denn die Jungen großziehen können. Da brauchen sie eben Grünland dafür. Und das ist hier vorhanden. Und von der Warte her, denke ich, haben die hier optimale Bedingungen.
Sich die täglich nötige Ration von rund 1,5 Kilo Grünfutter zu besorgen, ist kein Problem für den Nando. Das jedenfalls beobachten die Naturschützer, Landwirte und Behördenmitarbeiter, die beim Nando-Monitoring mitmachen und somit im Auftrag des Landwirtschafts- und Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern zweimal im Jahr den Bestand der Nando-Population in Nordwestmecklenburg zählen. In ihrer angestammten Heimat Südamerika müssen Nandos hungrige Wildkatzen wie den Puma und den Jaguar fürchten. In unseren Breitengraden hingegen fehlen die natürlichen Fressfeinde und so gedeiht die Population des bis zu 1,40 Meter großen und bis zu 35 Kilo schweren Vogels prächtig. 2008, als das Monitoring begann, wurden übrigens lediglich 35 Tiere in Westmecklenburg gezählt. 10 Jahre später waren es bereits 15-mal so viele, wie Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus kürzlich am Rande der Frühjahrszählung am Schalsee erwähnte.
Wenn man sich überlegt, wir sind mal von 7 Tieren gekommen und haben jetzt im Herbst 562 gehabt. Jetzt muss man mal schauen, wie es mit der Population weitergeht.
Die Nandos bringen Till Backhaus häufig ins NDR-Regionalfernsehmagazin. Dort wird er nun Jahr für Jahr gefragt, was er gegen die Plage zu tun gedenke. Immerhin ist der Nando quasi eingeschleppt und aus Sicht des heimischen Ökosystems eine invasive Art. Zugleich aber ist der südamerikanische Laufvogel streng geschützt und darf nicht gejagt werden. Nandos schießen streng verboten. Doch ganz untätig ist der zuständige Minister natürlich nicht. Immerhin durften in den vergangenen Jahren einige Nando-Eier angepiekst werden, was die Ausbildung von Nachkommen unterbinden sollte, so Minister Till Backhaus.
Und wir haben auch entschieden, auf Antrag von 2 Landwirtschaftsbetrieben, dass 17, insbesondere Hähne, getötet worden sind, um damit für die nachfolgende Reproduktion ein Stückchen Reduktion vorzunehmen. Wir prüfen insgesamt, ob die Population eigentlich verträglich ist und dann werden wir entscheiden, wie wir damit weitermachen.
Diesen Gedankengang kann auch der Vogelkundler Ulf Bäker vom Naturschutzbund NABU einiges abgewinnen, denn
für mich als Naturschützer ist natürlich immer die erste Frage auch, wie wirkt sich das Vorkommen vom Nandu auf heimische Arten aus? Bringt der andere Arten in Bedrängnis. Und das kann bis heute noch eindeutig verneint werden, aber gleichwohl wird dann noch weiterer Forschungsbedarf gesehen.
Da passt es, dass das Schweriner Landwirtschafts- und Umweltministerium erst einmal eine entsprechende Studie in Auftrag geben will. Bereits weiter in der Erkenntnis sind viele Landwirte, die von der europaweit einzigen wildlebenden Nandu-Kolonie betroffen sind. Sie wollen, dass der Mensch regulierend eingreift. Menschen haben den südamerikanischen Laufvogel einst hierher gebracht. Menschen sollten nun verhindern, dass der längst nicht mehr scheue Großvogel zum Plagegeist wird. Die Idee, den Nandu ins Jagdrecht aufnehmen. Der mit 70.000 Euro pro Jahr gefüllte Entschädigungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern reiche jedenfalls nicht, meint Bauer Grube. Wobei, eines sei auch klar.
Den Tieren kann man eigentlich keinen Vorwurf machen, die fressen ja nur.
Mehr als 6 Millionen Erwachsene in Deutschland haben Schwierigkeiten, deutsche Texte zu lesen und zu verstehen. Das ist das Ergebnis einer Studie und darum geht es auch gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere. Wir von Deutschland heute verabschieden uns. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören im Namen des Teams. Mein Name ist Ute Meier. Tschüss.